ich versuche in meinem Üben nie zu reproduzieren, sondern immer sowohl was zu suchen, als auch neben jetzt beim Spiel auch meine Vorstellung zu entwickeln. Und von daher ist eigentlich Üben für mich immer ein Entdecken von neuen Sachen ist und immer eine Suche. Ich erwische mich doch immer wieder dabei, dass ich sozusagen übend spiele und dann klappt das irgendwie wunderbar und dann drücke ich dann irgendwie auf Aufnehmen und dann fühlt sich das irgendwie auf einmal anders an. So, und eigentlich benutze ich inzwischen Aufnahmen vor allem dazu, um das zu simulieren, um zu schauen, okay, was ändere ich jetzt vom übenden Spielen zur Aufnahme, was aber nicht hilfreich ist.
Was hast du dieses Jahr gelernt, musikalisch gesehen, was du gerne mit ins neue Jahr nehmen würdest? Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zur letzten Folge Wie übt eigentlich für 2025? In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein Gast heute ist Theo Plath. Theo ist Solofagottist im HR-Sinfonieorchester und Professor für Fagott in Frankfurt. Dort haben wir uns auch getroffen, um über sein Üben zu sprechen. Schon im Vorgespräch hat er mich mit einem einzigartigen Vergleich neugierig gemacht. Nämlich, wo liegen Gemeinsamkeiten zwischen Musik und Schauspiel? In knapp 50 Folgen ist mir dieser Vergleich so noch nicht begegnet und natürlich wollte ich darauf die Antwort hören. Sein Entdeckergeist beim Üben ist ansteckend und Theo hat verraten, woher er Inspiration für neue Übeideen gewinnt und warum er sich nicht scheut, auch Literatur, die ursprünglich nicht für Fagott geschrieben wurde, zu spielen und damit natürlich auch vorher zu üben. Da wir unser Gespräch erst vor zwei Wochen geführt haben, wollte ich natürlich auch wissen, wie Theos persönliche Jahresbilanz aussieht und was er musikalisch mit ins neue Jahr nimmt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der letzten Folge für dieses Jahr. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Alltag, würde ich sagen. Weil es einfach, das gehört einfach zum Alltag dazu. Üben, das mache ich im Prinzip immer. Das mache ich fast jeden Tag. Das mache ich auch gar nicht unbedingt nur, wenn ich Fagott spiele, sondern auch mal, wenn ich im Zug sitze und mental übe. Also das ist was, was mich eigentlich jeden Tag begleitet.
Mhm. Also es gibt auch ganz wenig Pausen wahrscheinlich nur.
Also inzwischen mache ich tatsächlich häufiger Pausen vom Instrument, manchmal gezwungenermaßen, einfach weil ich mal einen Tag dazu, also nicht dazu komme. Oder auch einfach, weil ich manchmal merke, dass es mir auch gut tut, mal ein, zwei Tage einfach mal nicht zu spielen, ein bisschen so körperlichen Abstand zu bekommen und dann auch wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich vielleicht so an unbewussten Dingen eingeschlichen hat mit der Zeit.
Ja, absolut. Gibt es denn aktuell gerade eine Musik, einen Künstler, Künstlerin, die bei dir in Dauerschleife läuft?
Ich höre tatsächlich gerade sehr viel Django Reinhardt.
Ach, witzig.
Das macht mir extrem viel Spaß, ich finde das total cool. ganz eigene Musiksprache, diese Art zu spielen, ja, das macht mir gerade sehr viel Spaß.
Das ist witzig, das habe ich auch manchmal so in meiner Playlist drin, so als immer wiederkehrend. Und wenn du auf dein eigenes Spiel jetzt schaust, würdest du sagen, es gibt ein Vorbild, der dich auf dein Spiel jetzt ganz konkret sehr geprägt hat?
Also mich jetzt auf ein Vorbild festzulegen, wär schwer. Also es ist auf jeden Fall ein Mix, vielleicht in fagottistischer Hinsicht, habe ich mich immer sehr stark an Dag Jensen orientiert, bei dem ich auch studiert habe. Sergio Azzolini war auch für mich immer eine große ist bis heute eine große Inspiration beim Spielen. Aber auch andere Künstler und Künstlerinnen. Also ein Beispiel, zum Beispiel Wilde Frang, ist für mich eine unglaubliche Geigerin, die so natürlich spielt. Und das sind so Künstler, da denke ich, also wenn mir das nur ansatzweise gelingt, irgendwie so frei und natürlich Musik zu machen, dann bin ich sehr zufrieden.
Schön, ja. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei.
Ja.
Du hast einen Joker, da darfst du skippen. Bei allen anderen Antworten oder bei allen anderen Fragen viel eher bin ich sehr gespannt, wie du antworten wirst. Weil es gerade zur Jahreszeit gut passt. Weihnachten oder Silvester?
Weihnachten.
100 Days of a Reed oder 100 Days of a Sewing Fabric? Also für alle, die nicht Englisch sprechen, ich weiß nicht, versteht man in der Fagottsprache Mundstück, ist das für alles das Gleiche oder sagt man eher Rohr? Weiß ich nicht.
Rohr würde man sagen.
Rohr, okay. Also 100 Tage das gleiche Rohr oder 100 Tage den gleichen Nähstoff?
100 Tage das gleiche Rohr.
Wie läuft die Challenge aktuell?
Die läuft gut. Also ich bin jetzt bei Tag 26 gerade. Und ich habe das vorher noch nie gezählt, wie viele Tage so ein Rohr von mir wirklich durchhält. Und also gerade ist das ziemlich konstant. Könnte sein, dass es klappt. Also läuft gut gerade, ja.
Ja, also wenn die Folge rauskommt, das ist in 14 Tagen, dann sind wir noch nicht ganz bei der Hälfte. Also es bleibt dann spannend, auf jeden Fall das zu verfolgen auf deinem Instagram-Account. Sehr witzig fand ich das. Orchester oder Kammermusik?
Ich glaube, da nehme ich jetzt meinen Joker, weil es für mich so ein bisschen das Gleiche ist. Also okay. Orchester ist im Prinzip für mich große Kammermusik.
Ah.
Und natürlich der Unterschied ist, vorne beim Orchester hat man einen Dirigenten oder eine Dirigentin, die eine Richtung vorgibt, wie es gemacht werden soll. Aber dann das tatsächliche Spielen, das passiert dann ja doch kammermusikalisch, natürlich vor allem im Holzbläsersatz, aber auch mit allen anderen im Orchester. Von daher fällt mir es so ein bisschen schwer, da zu unterscheiden.
Oh, ist okay, ein Joker ist ja drin. Alt oder neu?
Alt.
Entdecken oder reproduzieren?
Entdecken.
Auf dem Album spielst du ja, habe ich gesehen, immer auch Stücke oder immer wieder auch Stücke, die nicht fürs Fagott ursprünglich mal gedacht sind. Würdest du sagen, dass du in deinem Üben einen ähnlichen Entdeckergeist hast?
Das versuche ich zumindest. Also ich versuche in meinem Üben nie zu reproduzieren, sondern immer sowohl was zu suchen, als auch neben jetzt beim Spiel auch meine Vorstellung zu entwickeln. Also dass es jetzt nicht nur so ist, ich wiederhole was ganz oft, bis es irgendwie klappt, sondern ich hinterfrage schon auch, so ist denn das, was ich mir vorstelle, eigentlich genau genug? Und ist das überhaupt treffend für die Musik? Komme ich da weiter? Und von daher ist eigentlich Üben für mich immer ein, oder das versuche ich zumindest, dass Üben immer ein Entdecken von neuen Sachen ist und immer eine Suche.
Mhm. Wie sieht dann dieses Hinterfragen aus, wenn du sagst, du hinterfragst auch deine Vorstellung, ob dein Ziel, also deine künstlerische Vision, dein Ziel gerade richtig ist da?
Also bei Stücken gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, die zu interpretieren, so ganz grundsätzlich. Und ich merke das immer wieder, wenn ich Stücke spiele, die sozusagen Standardrepertoire sind, die ich seit vielen, vielen Jahren spiele, beispielsweise jetzt das Mozart-Konzert. Da hat man sich irgendwann mal so seine Version überlegt. Und gerade jetzt das Mozart-Konzert, das ist ein Stück, das von der Komposition her so unglaublich reichhaltig ist. Und da gibt es so viel zu entdecken, dass ich mich da immer wieder mit der Partitur hinsetze und das ausprobiere und überlege, passt denn eigentlich das, was ich mir da jetzt interpretatorisch vorstelle, zu dem, was ich da jetzt heute aus dem Notentext rauslese, was dann in vielen Fällen auch anders ist, als was ich da vor ein oder zwei Jahren rausgemacht habe.
Und wenn du ganz grundsätzlich darüber überlegst, wenn du Stücke interpretierst, die nicht fürs Fagottmann geschrieben sind, wie zum Beispiel dieses Violinkonzert für den Debussy.
Violinsonate.
Sorry, genau, Violinsonate sozusagen. Was lernst du dann über dich und dein Instrument von so Fremdrepertoire?
Tatsächlich sich so ein bisschen so von instrumentenspezifischen Eigenheiten zu entfernen, sage ich mal. Also jetzt zum Beispiel Debussy Violinsonate ist ein super Beispiel, weil das klingt natürlich auf einer Violine ganz anders auf dem Fagott als auf dem Fagott. Und es ist auch jetzt von der, ich sag mal, von der generellen Stimmung in dem Werk relativ weit davon entfernt, was so landläufig mit Fagott verbunden wird. Und sich dann anzuschauen, okay, welche Aspekte jetzt dieser Stimmung in dem Werk lassen sich denn auf dem Fagott eigentlich gut umsetzen? Wenn man jetzt mal das Fagott so als Bassinstrument und sozusagen ja Großvater, wo ich sowieso nicht so ein Fan bin von dem Bild, aber wenn man das mal so ganz verlässt und sich einfach überlegt, okay, wie komme ich jetzt der Stimmung, die eben nicht für dieses Instrument eigentlich geschrieben wurde, wie komme ich der jetzt am nächsten? So, und was für Farben muss ich da rausholen, die ich vielleicht auch in anderem Repertoire gar nicht unbedingt brauche, weil das da von der Musik her nicht immer verlangt wird. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Auch sozusagen am Instrument dann auch nochmal neue Seiten zu entdecken.
Sieht dann so eine Arbeit, oder kann man sich das eine Arbeit dann auch vorstellen, dass du nicht nur ganz viel hörst, sondern dir auch dann ganz konkret Input von den entsprechenden Instrumentalisten nimmst und dann nach Feedback fragst, wie das auch umsetzbar gedacht ist und ob du dem mit dem, was du anbieten kannst, auf dem Instrument auch gerecht wirst?
Auch auf jeden Fall. Also ich habe bei der Debussy-Sonate auch in den ersten Proben mit Klavier auch dann damals mit der Pianistin gesprochen, die dann auch Ideen hatte, die das schon auch oft mit Geige gespielt hatte. Mhm. Oder, ja, kurze Geschichte. Also ich habe dann das natürlich geübt und mich erstmal versucht, möglichst getreu an den Notentext zu halten und wirklich Ton für Ton das wiederzugeben. Und da gab es so manche Stellen, so Tremolo-Stellen, das ist schon auf dem Fagott irgendwie spielbar, aber es klingt dann doch mehr technisch als atmosphärisch, eben was es natürlich bräuchte bei Debussy. Und weil ich noch ganz genau, dass ich irgendwann mal geübt habe und dann kam irgendwann meine Frau rein, die Geigerin ist und meinte, Theo, vielleicht bei der Stelle, also vielleicht musst du dir doch überlegen, ob du jetzt wirklich da die Musik machen willst oder eher so ein Fagottzirkus. Also da wird man dann ab und zu auch mal zum Glück in die richtigen Bahnen gelenkt.
Ja.
Genau, also ist eine Mischung, so aus, ja. Aus Selbstentdecken und natürlich auch Hilfe von anderen, ja, bekommen, klar.
Ja, Feedback ist wichtig auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Wenig und oft oder selten und viel?
Selten und oft. Quatsch.
Nee. Selten und viel.
Nein.
Also wenig und oft?
Genau, oder wenig und oft. Ja, sorry, wenig und oft.
Die Frage ist verwirrend, das musst du auch mal ablesen. Also
nee, es ist ja eigentlich logisch, aber genau. Also wenig und oft tatsächlich, ja.
Vorschau oder Rückschau?
Vorschau.
Was hast du dieses Jahr gelernt, musikalisch gesehen, was du gerne mit ins neue Jahr nehmen würdest?
Kann ich da so ein bisschen technisch-musikalisch drauf antworten? Tatsächlich noch so ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Spiel reinzubringen. Also das ist was mir insgesamt sehr wichtig ist. Und natürlich, das hängt auch immer von den technischen Möglichkeiten ab. Und da habe ich sozusagen jetzt auch beim Unterrichten, beim Erklären selbst irgendwie was verstanden, was mit der Stütze zusammenhängt, wie ich mir das vorstelle, wie die aufgebaut wird. Was mir sehr geholfen hat, dann alles, was mit einer Unmittelbarkeit im Spiel zusammenhängt, mit einer Leichtigkeit noch mehr umzusetzen.
Mhm. Also ein Aha-Moment hast du in dem Fall bei einem Unterrichtskontext quasi,
genau,
gehabt, ne?
Ja.
Okay. Musik oder Schauspiel?
Für mich Musik.
Die Frage ist nicht ohne Grund. Wir haben auf die Vorabfragen, die ich dir schicken konnte, hast du gesagt, eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen möchtest, wäre, was Musik und Schauspiel gemeinsam haben.
Ja.
Ich bin sehr neugierig auf die Antwort jetzt.
Das wollte ich tatsächlich immer schon mal gefragt werden, weil das ein Aspekt ist, der meiner Meinung nach viel zu wenig beleuchtet ist. Ich bin da drauf gestoßen worden von einer Freundin von mir, die Schauspielerin ist und auch klassischen Gesang studiert hat. Und die hat ihre Abschlussarbeit an der Schauspielschule eben über das Thema geschrieben, wie lässt sich, grob gesagt, Schauspiel, also in dem Fall war es eine spezielle Technik, das sogenannte gestische Sprechen, auf das Spielen eines Blasinstrumentes übertragen. Und das war für mich total augenöffnend, weil ganz viele Sachen in der Schauspieltheorie, in dieser speziellen Schauspieltheorie, über die ich mir schon oft den Kopf zerbrochen habe, viel treffender beschrieben waren, als ich das so aus der Musikwelt kannte. Im Prinzip machen wir was ganz Ähnliches. Also wir haben einen vorgegebenen Text oder ja, ob das jetzt ein geschriebener Worttext ist oder ein Notentext. Und den müssen wir dann im Moment des Vortrags so rüberbringen, dass es so wirkt, als hätten wir uns das gerade in dem Moment ausgedacht und das, als käme das wirklich aus unserem Inneren.
Mhm.
So, das ist schon mal eine große Gemeinsamkeit. Und dann, ja, dann sind damit natürlich viele Fragen verbunden. Also wie entsteht überhaupt Ausdruck? Also wie schaffe ich das, dass in meinem Gegenüber eine Emotion ausgelöst wird, die ich natürlich nicht kontrollieren kann?
Mhm.
Sondern ich kann da etwas präsentieren und mir da wer weiß was zu ausdenken, aber ich habe ja überhaupt keine Kontrolle darüber, was da in meinem Gegenüber genau passiert. Und was dazu geschehen muss, was auch nicht geschehen braucht. Also zum Beispiel, dass ich mich jetzt, wenn ich in einem, ja, wenn ich in einem Stück jetzt von beispielsweise von Liebe oder von großer Freude erzählen möchte, musikalisch, und ich dann vielleicht im Konzert auf der Bühne bin, ein bisschen angespannt bin und mich jetzt vielleicht gar nicht so wirklich total freudig fühle oder echt verliebt, aber dass das auch gar nicht nötig ist, sondern dass eben das, was erklingt, wenn das eine bestimmte Gestik hat, eine bestimmte Form, einen bestimmten Ton, dass das ausreicht. Und dass ich davon zum Beispiel mitgerissen werden kann, ja, aber ich muss jetzt nicht wirklich in dem Moment alles spüren, was mein Gegenüber spüren muss oder spüren soll. Ja. Also das wäre so einer von vielen Aspekten.
Ja, mega spannend.
Ja.
Sicher ein Vergleich, den ich noch nie so gehört habe. Also wo es da Schnittmengen gibt. So.
Ja.
Das ist ja eigentlich, wie du sagst, sehr naheliegend, weil wir alle irgendwie auch Bühnenkünstler, Künstlerinnen sind. Ne?
Genau.
Ja. Ja, spannend. Vielleicht mal eine Folge wählt sogar mit deiner Kollegin.
Auf jeden Fall, ja.
Sofa oder Spaziergang?
Spaziergang.
Ist das die Art, wie du dich am besten entspannen kannst dann auch?
Eigentlich schon. Ich muss zugeben, dass ich manchmal so ein bisschen Überwindung brauche, um dann auch tatsächlich rauszugehen, aber die Erfahrung zeigt, dass es mir gut tut. Ja.
Das kenne ich, ja. Und die letzte Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Sehr gut. Und trotzdem nehmen wir hier am Vormittag auf. Wenn wir jetzt mal ein bisschen reinzoomen in deinen Überalltag, wie sollte der aussehen im besten Fall, dass du abends sagen kannst, boah, das war ein guter Übetag?
Wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas verstanden und bin mit irgendwas weitergekommen. Also es muss jetzt keine bestimmte Dauer sein. Ich muss jetzt nicht 3, 4, 5 Stunden geübt haben, um zufrieden zu sein. Aber wenn ich bei mindestens einem Aspekt das Gefühl habe, so, das geht jetzt heute Abend wirklich besser als heute Morgen, dann bin ich zufrieden.
Und ich meine, das ist ein hoher Anspruch auf jeden Fall. Hast du das auch regelmäßig dann?
Eigentlich ja, würde ich schon sagen. Also es, natürlich, manchmal ist das, sind das größere Sachen, sozusagen, die generell sind. Manchmal ist es einfach das eine, dass ich bei einer Stelle dann eine Verbesserung merke, aber dass es irgendwas bringt, habe ich zum Glück meistens.
Ja. Wenn du dir die einzelnen Bestandteile anschaust, die so dein Üben mit sich bringt, wie würdest du sagen, ist das aufgebaut? Also was musst du deine typische Übroutine immer beinhalten und was sind so Sachen, die du auch so ein bisschen abwechselst beziehungsweise variierst, je nach Anforderungen, was du gerade an Konzerten vorbereiten musst, Stücke spielst und sowas?
Also ich muss gestehen, dass ich nicht übermäßig strukturiert bin. So, also ich habe eine grobe Idee davon, was das Üben so beinhalten sollte. Da bin ich aber überhaupt nicht dogmatisch. Und ich arbeite da jetzt keine Routine in dem Sinne ab. Also ich versuche schon, mal so mindestens eine Einspielübung zu machen, die irgendwie dazu führt, dass ich mit der Luft, mit dem Ansatz, so mit dem ganzen Spielapparat so eingestellt bin, dass das richtig gut funktioniert. Ehrlich gesagt mache ich das auch nicht immer so. Also ich übe auch einfach manchmal direkt los.
Mhm.
Wobei ich auch also das jetzt nicht nur schlecht finde und nicht nur als ein Laster empfinde, weil ich auch eigentlich möchte, dass so das Fagottspielen sich so nah am alltäglichen Leben anfühlt, wie es geht. Und wenn ich jetzt das Fagott in die Hand nehme, kurz das Rohr checke, ob das funktioniert und dann direkt spielen kann und das funktioniert, ist das eigentlich auch was ich mir wünsche. Und das kommt dann manchmal sozusagen mit dem fehlenden Einspielen, dass ich das dann mitübe sozusagen. Aber im Idealfall habe ich so 1, 2 Übungen, die ich dann mache, um mich da, wie gesagt, einzustellen. Und dann übe ich im Prinzip so ein bisschen das, was ansteht. Also, dass ich irgendein Stück jetzt nur übe, weil ich da Lust drauf habe. Das ist ein Luxus, den ich selten habe. Aber meistens ist es doch so, dass es einfach Sachen gibt, die anstehen in Konzerten und die werden dann geübt. Das muss auch gar nicht unbedingt am Instrument sein. Also ich mache auch relativ viel mental. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Orchester ein neues Programm haben, dann höre ich mir das immer erstmal so an mit einer Aufnahme, schaue das durch, wenn ich schon merke, so, das sind jetzt schwierige Stellen, dann lese ich die auch erstmal richtig. So dass ich wirklich das Gefühl habe, so, ich habe jetzt jeden Ton mal gelesen und kenne den schon mal, bevor ich den das erste Mal spiele. Mache ich übrigens auch bei neuen Stücken so. Also wenn ich jetzt ein ganz neues Fagottkonzert beispielsweise lerne, dann vergehen da, würde ich sagen, sogar ein paar Stunden von wirklich anschauen, bis ich da den ersten Ton von spiele.
Ah, krass, okay.
Ja. Naja, und danach spiele ich tatsächlich einfach viel. Also ich versuche auch gar nicht für mich so genau zu definieren, was ist jetzt eigentlich üben und was ist spielen, sondern ich spiele einfach.
Ah ja, spannend, okay.
Wenn ich jetzt ein Stück habe, bei dem ich weiß, das kann ich noch nicht so gut, dann spiele ich das natürlich erstmal langsam. So. Aber ich spiele es dann auch richtig mit einem Ausdruck, der mir sinnvoll erscheint, mit einer Phrasierung, die ich passend finde, aber halt alles in einem Tempo, wo ich das Gefühl habe, so, das kann ich jetzt richtig spielen.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal vorher eins zurückspringen, du hast ja vorher so schön gesagt, dass dieses Entdecken versus Reproduzieren dir sehr wichtig ist. Was sind so typische, ich nenne es mal Tools, so Werkzeuge, die du dann so ziehen kannst, wenn du merkst, okay, dein Übeziel ist es ja, im besten Fall abends sagen zu können, boah, ich habe irgendwas verstanden und irgendwas hat sich merklich verbessert im Vergleich zum Morgen. Was sind so typische Tools, die du dann ziehen kannst, um eine Stelle dir so zu erarbeiten, dass du das Ziel auch erreichen kannst?
Also vielleicht fangen wir mal beim Einfachsten an. So bei technischen Stellen ist es immer eine Kombination von Sachen, auch unabhängig vom Problem. Es gibt ja manche Stellen, wo es einfach, wo die Tonfolge an sich nicht so eingängig ist. Und das spiele ich dann einfach sehr langsam. So, und dass ich wirklich das mehr empfinde wie eine Melodie, die ich dann durch die Töne durchsinge. Vielleicht auch mal vorwärts und dann wieder zurück. Solche Sachen, um wirklich so die Töne richtig nicht nur in die Finger, sondern auch in die Luft zu bekommen. Und das hilft meistens schon an sich, also sozusagen das Wiederholen ohne Fehler. Und für mich ist es schon eine Tempofrage, dass wenn ich das Tempo nur weit genug runterschraube, dann kann man im Prinzip ja alles erstmal ohne Fehler spielen, selbst wenn es hinterher wahnsinnig schwer wird. Und ich vergleiche das eigentlich immer so ein bisschen mit so Slotcar Racing. Also wenn man so auf einer Carrera-Bahn fährt zum Beispiel, so die erste Runde so ganz langsam, aber wenn das Ziel ist, nicht möglichst schnell fahren, sondern möglichst nicht rauszufliegen. So das Tempo kommt von selbst.
Ah ja, schönes Bild.
So, also so stelle ich mir das vor. Und da merke ich tatsächlich, wenn ich da jetzt eine Stelle meinetwegen mir mal 10 Minuten anschaue oder eine Viertelstunde und eben immer möglichst ohne Fehler, klar, wenn was passiert, ist kein Problem. Aber sozusagen mit dem Fokus darauf, okay, immer richtig spielen, dann wird es von alleine so ein bisschen schneller. Andere Sache wäre zum Beispiel, das ist eine Besonderheit, glaube ich, bei allen Blasinstrumenten, dass ja immer, also pro Ton sehr viele Finger beteiligt sein können. Mhm. Das heißt, wir haben eventuell für einen Tonwechsel 8 Finger, die sich bewegen müssen. Und das funktioniert natürlich weitestgehend automatisch und unbewusst, aber ab und zu muss ich mein Unterbewusstsein schon mal daran erinnern, was da welcher Finger eigentlich machen muss. Und wenn ich jetzt merke, okay, die Tonverbindung, die ist jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so ganz sauber, dann nehme ich mir richtig viel Zeit, greife den Ton, manchmal auch gleichzeitig spielen, manchmal auch ohne, und gehe wirklich so jeden einzelnen Finger durch und überlege so, was macht er jetzt eigentlich? Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alle so einigermaßen gleichzeitig im Gefühl, dann mache ich den Tonwechsel, und wenn mich dann ein Finger noch überrascht, der sich jetzt unbewusst bewegt, ohne dass ich das erwartet hatte, dann mache ich das eben nochmal. So. Und es kann dann für wenige Tonverbindungen sehr, sehr lange dauern, aber das habe ich immer als sehr effektiv zum Beispiel erlebt.
Also auch da wieder so eine Kombination aus mentalem und wirklich physischem Üben, ne?
Genau.
Ja. Ich finde das ganz schön, du beschreibst das so sehr als so ein Super-Zoom. Also wirklich so in die Stelle genau reinzoomen, herausfinden, wo eigentlich so der Hase begraben liegt, wie man so schön sagt. Ja. Aber immer mit dieser Intention, von Anfang an Musik machen zu wollen, also diesen Ausdruck beizubehalten. Das finde ich sehr schön. Du hast in einem Interview, was ich in der Vorbereitung gesehen habe von dir, gesagt, dass vor allem für diesen Entdeckergeist beziehungsweise diese künstlerische Vision, nenne ich es mal in Anführungszeichen, dir am Anfang vor allem dein Professor sehr geholfen hat und dir da quasi immer den nächsten Schritt so ein bisschen gezeigt hat, wo es hingehen könnte. Den hast du inzwischen nicht mehr, das heißt, die Aufgabe liegt bei dir. Woher kommen typischerweise dann so Inspiration für genau diese künstlerischen Visionen oder diesen Entdeckergeist, Ideen für Sachen, die man probieren kann? Also wo nimmst du das her?
Ich versuche das eigentlich immer in der Musik zu suchen. Also es gibt ja so einfach manche, ja, ich sag mal, musikalische Regeln. Also jetzt ganz profanes Beispiel, in einem Vierertakt ist halt die Eins am meisten betont normalerweise und die Drei auch. Mhm. Und die Drei auch betont ein bisschen weniger. Oder ja, zum Beispiel in der Barockmusik, Töne nebeneinander eher lang, ab einer Terz kürzer artikuliert, auf die Dominante phrasieren und zur Tonika auflösen. Artikulation hat natürlich auch einen großen Einfluss. Wo schreibt der Komponist jetzt ein Legato? Wo fängt das an, auf welchem Ton? Was macht das mit der Musik? Und ich versuche im Prinzip, Musik wirklich, wirklich zu lesen und zu verstehen, was soll mir das jetzt sagen? Mhm. Und ich probiere da tatsächlich auch einfach viel aus, also gerade bei Artikulation, so wie hätte er oder sie das jetzt eigentlich noch schreiben können? Und was macht das mit dem Charakter? Und also das macht mir auch wirklich viel Spaß, damit kann ich sehr viel Zeit verbringen, einfach so rumzuprobieren und zu versuchen, immer näher so an das zu kommen, was ich gerade als Kern betrachte. Aha. Ändert sich natürlich auch immer, ne? Also würde ich auch sagen, bei fast jeder Aufnahme, die ich gemacht habe, ein halbes Jahr später dachte ich, ach komm, nee, die Stelle hättest du doch anders machen können. Nee. Ja, das ist doch immer ein Prozess. Und tatsächlich ansonsten auch viel, ja, also aus der Kunst generell, Malerei lasse ich mich gerne inspirieren. Oder auch, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber einfach auch Orte, an denen Komponisten gewirkt haben. Oh ja. Also ich war vor 2 Jahren mal in Thüringen, in Arnstadt, da wo Bach in seiner Jugend als Organist gewirkt hat und auch in der Kirche, wo er, also seine Traukirche, wo er geheiratet hat. Und das hat eigentlich mein Bild von seiner Musik so ein bisschen verändert, weil für mich war Bach, also sowieso natürlich das Genie non plus ultra, aber das hatte irgendwie, das war immer so irgendwie so dunkel und tief in meiner Vorstellung so. Ich habe immer gedacht, ja, Kirchen, okay, ja, so gotische Kathedralen hatte ich da so in meinem Kopf. Naja, und dann komme ich dann in die Kirchen, wo er dann tatsächlich gespielt hat, und die waren alle total hell und eben, also eher hölzerne Kirchen, total hell, total leicht, total verspielt. Und irgendwie vor dem Hintergrund, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass auch er sich irgendwie hat von der Umwelt beeinflussen lassen und natürlich von der Zeit, in der er gelebt hat, dachte ich, okay, vielleicht ist das alles doch auch ein bisschen verspielter und leichter, als ich das vorher so vorgestellt habe. Oder zum Beispiel ja, irgendwie in Venedig, in der Kirche, wo Vivaldi immer gespielt hat, so, und wenn man dann rauskommt und direkt auf den Canale Grande sieht und irgendwie denkt, okay, also das hat er alles so gesehen, und gerade in Venedig, natürlich hat sich wenig getan seitdem, das ist wahrscheinlich alles irgendwie mit da eingeflossen, und da kommen die Bilder ja so ein bisschen schon von selbst, würde ich sagen.
Mhm. Das finde ich eine schöne Herangehensweise, so ein bisschen zu gucken, was der Komponist damit wirklich gemeint haben könnte. Da Bea Zimmermann hat mal so schön im Podcast gesagt, dass sie sich oft bei Komponisten, von denen sie weiß, die Stücke sind am Klavier entstanden, sich auch ans Klavier setzt und versucht nachzuvollziehen, wie das auf dem Klavier aufgeschrieben worden ist und gemeint sein könnte für ihr Instrument, um auch da dem Komponisten so nah wie es geht zu kommen. Das ist eine ähnliche Herangehensweise bei dir auch, ne?
Ja, finde ich auch sehr interessant. Sehr schön.
Ja. Ja. Nutzt du dann auch so Aufnahmetools auf dem Handy zum Beispiel, um dann auch abzugleichen, ob deine Vorstellung mit dem, was dann entstanden ist an Material, auch stimmt, oder machst du das ohne Aufnahmen und so Sachen?
Beides. Also ich habe tatsächlich mit Aufnehmen nicht mehr so eine Routine, dass ich jetzt das immer übe und dann aufnehme und checke. Das habe ich im Studium tatsächlich mehr gemacht, mich aufzunehmen. Inzwischen, naja, kommen die Aufnahmen so ein bisschen mit dem laufenden Prozess sozusagen. Also ich bin ja hier in Frankfurt beim HR Sinfonieorchester und da werden wir sowieso dauernd aufgenommen. Und gerade wenn wir zum Beispiel jetzt ein Konzert haben mit Livestream und morgens dann die Generalprobe mitgeschnitten wird, dann lasse ich mir tatsächlich immer wieder auch die Aufnahmen dann von den Tonmeistern schicken und gucke halt, ob das so passt tatsächlich. Mhm. Und ab und zu nehme ich mich auch auf, ja gut, jetzt zum Beispiel gerade mit dieser 100 Days of Re-Challenge, die ich mache, da nehme ich mich gerade wesentlich öfter auf als sonst. Was ich zum einen für sozusagen diese Spiegelung der Aufnahme interessant finde, um zu hören, wie klingt das eigentlich, was ich mache, aber auch um mich selbst im Aufnahmeprozess zu beobachten. Mhm. Und ich erwische mich doch immer wieder dabei, dass ich sozusagen übend spiele und dann klappt das irgendwie wunderbar und dann drücke ich dann irgendwie auf Aufnehmen und dann fühlt sich das irgendwie auf einmal anders an. So, und eigentlich benutze ich inzwischen Aufnahmen vor allem dazu, um das zu simulieren, um zu schauen, okay, was ändere ich jetzt vom übenden Spielen zur Aufnahme, was aber nicht hilfreich ist. Mhm. So. Das macht relativ viel.
Das stimmt, das ist irgendwie manchmal ganz interessant, sich da zu beobachten, wie man dann auch, obwohl man ja in seinem gewohnten Setting ist, also zu Hause sich aufnimmt, dann trotzdem so eine Nervosität, ähnlich wie bei einem Konzert, irgendwie ansteht.
Genau. Ja. Und tatsächlich, vielleicht kann ich das noch erzählen, als ich hier angefangen habe im Orchester und auf einmal die Möglichkeit hatte, mich einfach ganz regelmäßig halt höchst professionell aufgenommen zu hören, wo man auch wirklich weiß, okay, das spiegelt jetzt wirklich das wider, was ich gemacht habe, war ich tatsächlich auch oft überrascht. Also weil du ja auch gefragt hattest, so nimmst du das als Kontrolle? Und da hatte ich das tatsächlich immer mal wieder, dass ich in einem Konzert mir dann, wer weiß, was vorgestellt habe und jetzt bringe ich noch die Farbe da rein und dann höre ich mir die Aufnahme an und denke, das hört man ja alles überhaupt nicht. Also war manchmal auch desillusionierend, aber auf jeden Fall interessant, so, was denn den Weg ins Ohr findet und was auch nicht.
Ja, das stimmt, ja. Ja klar, man ist halt auch beim HR Teil von einem ganz großen Klangkörper auch, ne? Das ist ja nicht, je nachdem, wie groß ihr da euch aufstellt. Ja. Einer von vielen noch dann, ne?
Das auch, und es gibt natürlich immer mal wieder schöne Fagott-Soli, die man dann spielen darf und sich dann auch etwas isolierter hört und dann, ja.
Naja. Ich würde gerne noch einen Schwenk machen, bevor wir zu deiner Übung kommen, zum Unterrichten. Du hast vorher so schön gesagt, dass dein Aha-Moment in diesem Jahr vor allem Unterrichten stattgefunden hat, dass du was über die Stütze gelernt hast, was dir vorher noch nicht so klar war. Was würdest du sagen, was du am meisten von deinen Studierenden lernst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Arbeit mit den Studierenden vor allem mir Anlass gibt, mir einfach ganz genau zu überlegen, was ich eigentlich mache oder was auch die eigentlich machen sollten. So, also ich versuche zu vermeiden, zu allgemein zu sein und sagen, ja, mach mal da bisschen mehr Linie oder so, sondern ich versuche dann wirklich zu überlegen, okay, wie genau machen wir das jetzt? Und zum Beispiel das mit der Stütze, das war auch eine Sache. Also ich hatte so eine ungefähre Idee davon, wie soll sich jetzt Stütze anfühlen? Aber wenn ich so dann ganz ehrlich war, so ganz genau, okay, was mache ich denn da genau? Wusste ich dann eigentlich auch nicht. Und dann ist es dann einfach dann in dem Moment dann einfach eine Gelegenheit für mich, genau zu überlegen, was mache ich da? Und natürlich auch jetzt meine Studierenden, die haben ja jetzt nicht nur Einflüsse von mir, sondern auch von anderen. Und da kommen auch immer wieder dann Sachen hoch, wo ich mir denke, ja stimmt, das ist total richtig. Also auch technische Sachen, die man dann bei anderen Lehrern oder Lehrerinnen mitgenommen haben. Auch einfach Ideen, die haben natürlich. Und da kann ich eigentlich aus jedem Unterrichtstag für mich was mitnehmen.
Ja, voll schön. Ich habe eine Frage von meinem letzten Gast mitgebracht, die nämlich genau in diese Richtung auch geht. Und zwar wollte Ulrich Menke wissen, wie wir Schülerinnen oder Studierenden das Gefühl von Autonomie vermitteln können.
Ich würde sagen, wenn wir ihnen die Werkzeuge geben, ihre musikalische Vorstellung umzusetzen. So, also wenn wir nicht so vorgeben, du musst das da lang und kurz machen zum Beispiel, und guck mal, wie du es machst, sondern eher schau mal, so kannst du hinphrasieren, wo du willst, mhm, und vielleicht, ja, schlage ich dir jetzt vor, dahin zu phrasieren, aber vor allem die instrumentalen Möglichkeiten an die Hand geben, dass sie die, ja, dass sie die musikalische Gestaltung dann umsetzen können, die sie wollen. Vielleicht auch noch so ein bisschen Vorschläge machen, sozusagen. Ich habe ja früher schon mal so von den Regeln gesprochen und so zu gucken, okay, wie kann man jetzt denn die Regeln auf dieses Stück anwenden und eher so ein bisschen den Prozess auch einer Interpretation versuchen, gemeinsam zu erarbeiten, als jetzt nur die Interpretation, mhm, an sich.
Also da geht es wahrscheinlich dann ganz viel um so, das Wort Angebot machen ist eigentlich fast schon zu salopp, um es zu treffen, aber es geht in so eine Richtung. Ne? Also möglichst vielfältig Leute mit Werkzeugen auszustatten, damit sie auf das, was sie als Vision haben, selber irgendwann kommen können. Ne?
Das wäre so das große Ziel, ja.
Ja, das finde ich schön. Ich will gerne zum Musik machen kommen. Ich bin sehr gespannt auf deine Übung, die du mitgebracht hast.
Ja. Also es ist eine Übung, die wahrscheinlich vor allem, würde ich sagen, für Blasinstrumente interessant ist. Und zwar fange ich da auf dem tiefsten Ton des Fagottes an und gehe dann chromatisch in Legato oder in Legati immer höher. Und zwar ist es dazu da, wir müssen ja für die höheren Töne brauchen wir ein bisschen mehr Kraft, dass die auch kraftvoll rauskommen. Und dann ist die Frage, wie setze ich diese Kraft ein? Und die soll eben so gelöst sein und so zielgeführt, dass es sich nicht in eine Festigkeit manifestiert, sondern dass ich die auch jederzeit wieder reduzieren kann. Und dazu nehme ich die Legati als Anlass, nämlich wenn das Legato runter nicht funktioniert, heißt das, dass ich auf dem Weg nach oben irgendwas wahrscheinlich verkrampft habe, was ich jetzt nicht wieder loslassen kann. Und damit ich da ein Gespür für kriege, fange ich eben unten an mit ganz kleinen Tonschritten und das wird dann immer weiter. Da hat es jetzt zum Beispiel einmal nicht geklappt. So, dann fange ich nochmal auf dem unteren B an. Das ist übrigens natürlich auch insgesamt eine gute Übung, um Legato an sich und Fingergenauigkeit zu üben. So, ich springe jetzt mal ein bisschen und irgendwann komme ich dann zu. Ja, und da hat es schon nicht geklappt. So, war jetzt ein bisschen nah am Kaltstart. Und das, also es funktioniert tatsächlich für mich nur, wenn ich merke, ich bin mit Stütze, Luftführung, Finger und so der ganzen Einstellung vom Mundraum her wirklich so eingestellt, dass alles maximal fließt und nichts blockiert, dann funktioniert das. Sonst wird es schwierig.
Wenn du jetzt da in so einen Entdeckermodus reingehen würdest, wie würdest du quasi das variieren jetzt, wenn du merkst, okay, auf dem Weg nach unten habe ich wahrscheinlich was angespannt, was zu viel ist, um das zu lösen?
Dann würde ich so ein bisschen erstmal in dich reinhorchen, was ich eigentlich mache. Also ich habe erstmal so eine grundsätzliche Vorstellung davon, wie sich das Spielen anfühlen soll. Nämlich möglichst natürlich und dass ich jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt anfange zu spielen, jetzt nicht unwillkürlich zum Beispiel den Kopf nach vorne strecke, weil das, naja, das bringt eine Spannung rein, das hilft nicht. So, und dass ich dann nochmal spiele und dann wirklich dann meinen Fokus drauf lenke, dass ich meinen Kopf freilasse, dass ich den nicht nach vorne strecke. So, und dann fühlt sich es wahrscheinlich schon mal besser an. Wenn es dann klappt, dann gehe ich weiter nach oben. wenn es immer noch nicht funktioniert, dann suche ich weiter. So, dann schaue ich, okay, bin ich mit der Stütze richtig da, wo ich sein möchte? Ist meine Vorstellung davon, wie die Stütze überhaupt sein muss, ist das richtig? Oder wenn ich ganz ehrlich bin, ist da vielleicht auch eine Festigkeit drin, die ich irgendwie vermeiden kann? Also tatsächlich auch ganz viel mit Ausprobieren. Mhm. Hängt das bei mir zusammen? Ja.
Ja, spannend. Vielen Dank, das war eine schöne Übung.
Danke sehr, ja, gerne.
Ich finde es interessant immer bei den Übungen, dass das oft so viel mit so einem, ich nenne das immer gerne so ein Realitätsabgleich ist. Mhm. Also man hat so seine Idealvorstellung und gleicht die mit der Tagesform ab und versucht das im Üben eigentlich immer anzugleichen hier. Das ist ja quasi so, ich war letztes Wochenende auf einem Vortrag von Eckhard Altmüller, der das mit so einer schönen Asymptote verglichen, die quasi immer so über uns liegt und unser Können immer knapp darunter und die Linien sich ja eigentlich nie treffen. Im besten Fall, das motiviert uns jeden Tag dran zu bleiben und ist immer so das Ziel zu schauen, wo es hingehen kann und was man dafür machen muss, wie du gerade so schön sagst, so in sich hineinhorchen, fühlen und spüren, was kann ich loslassen, was kann ich verändern, um diesem Ziel, was ich im Kopf habe, möglichst nahe zu kommen einfach. Ne?
Ja.
Ja, das finde ich sehr schön. Also vielen Dank nochmal, dass wir das machen konnten hier. Ich habe, bevor wir schon zum Ende langsam kommen, noch eine Frage, die sich, wenn man sich so ein bisschen deine Biografie anschaut, fast schon aufdrängt, logischerweise. Du hast ja früher ganz viele Probespiele und Wettbewerbe gemacht und unter anderem auch den ARD-Wettbewerb gewonnen, also wahrscheinlich der renommierteste Preis für in der Klassikwelt überhaupt.
Also dritten Preis habe ich gemacht. Dritten Preis, ne?
Genau, ja. Genau. Du bist seit 6 Jahren beim HR angestellt, auch da Probespiele gemacht und wir hatten es vorher schon gerade bei deiner Challenge, dieser rote Knopf beim Aufnehmen, dass der was macht immer noch. Wie gehst du mit Lampenfieber und sowas um?
Eine Mischung aus Gewöhnen, dran gewöhnen, also an die Situation gewöhnen, auch so ein bisschen Körperbewusstsein und zu versuchen, auch schon beim Üben das mit einfließen zu lassen. Also dass ich zum einen sozusagen Bewegungsmuster beim Spielen zu vermeiden, versuche die, wenn die in einer Auftrittssituation stärker werden, dann eben in eine Anspannungsrichtung gehen und auch einfach so ein bisschen drüber reflektieren, so wovor bin ich eigentlich aufgeregt und ist das gerechtfertigt, macht das Sinn und vielleicht da auch so ein bisschen zu helfen, dass man vorher denkt, okay, vielleicht ist auch nicht so schlimm.
Also die Gedanken dann schlimmer als die Realität.
Ja, das sowieso.
Ja. Ist das was du mit Kollegen, Kolleginnen dann gemeinsam machst oder ist das eher, was du mit dir selber ausmachst?
Das mache ich eher mit mir selber aus.
Ja. Ich habe gestern, das passt, finde ich, ganz schön an der Stelle, ein Video auf Instagram gesehen. Mhm. Der Algorithmus hat tatsächlich performt an der Stelle. Und es ging um einen Piloten, der so schön gesagt hat, ist ein Gewitter irgendwie aufgezogen und der Kumpel hat gesagt so, wir fliegen da jetzt hin. Und der andere mal so, nee, das ist ein Gewitter, wir müssen umdrehen. Und der andere dann so, nee, wir fliegen da jetzt hin. Und die Bottomline der Story war so ein bisschen, dass man eigentlich erst entscheiden kann, wie man reagiert, wenn man da ist. Also man kann es in der Vorstellung ausmalen, wie schlimm alles möglicherweise wird, wie bei einem Konzert. Alles wird ganz, ganz fürchterlich, aber diese Gedanken sind wahrscheinlich, wie du gerade auch sagst, viel schlimmer als das, was in Realität eigentlich eintrifft. Und sich da so ein bisschen zu lösen von der Vorstellung, dass das eine Gedanken sind, die vielleicht viel schlechter und schlimmer ausgemalt sind, als die Realität in Wirklichkeit sind. Das andere, man quasi dann beeinflussen kann, indem man bestimmte Sachen macht einfach. Ne?
Ja, und also das auf jeden Fall, klar, also wie ich mich dann da fühle, das weiß ich dann wirklich erst dann. So ein paar Sachen gibt es aber schon für mich, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch einwirken. Also zum einen ist das hatten wir ja vorher angeschnitten, so was ist denn überhaupt mein Ziel? Also muss ich mich jetzt im Konzert, muss ich mich total toll fühlen, um da jetzt ausdrucksvoll spielen zu können? Oder was ist eigentlich mein Ziel? Und das hilft mir schon, also wenn ich überlege, okay, ich möchte jetzt diese Phrase zum Beispiel so und so präsentieren, wenn ich für mich weiß, ich möchte dahin phrasieren, ich möchte so ein Vibrato gestalten, ich möchte den Ton auf die Art und Weise hervorheben. Also eigentlich je genauer meine Vorstellung ist von dem, was ich auch machen möchte, desto machbarer kommt mir das auch vor. Und desto weniger fühle ich mich abhängig davon, dass in dem Moment dann alles passen muss, damit es dann klappt. Klar, wenn alles passt, wenn ich im Flow bin im Konzert, dann ist das natürlich die schönste Variante. Aber dass ich vor dem Fall, dass es nicht eintritt, eben keine Angst haben muss.
Mhm. Ja, das finde ich auch wichtig auf jeden Fall. Ich möchte immer gerne meinen Gästen zum Abschluss zwei Fragen stellen und möchte auch dir die beiden letzten Fragen stellen. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
Konzentrieren. Ich bin nicht sehr gut im Konzentrieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, dass mir die meisten Fehler im Konzert passieren, weil ich für einen ganz kurzen Moment abschweife und dann nicht konzentriert bin. Und das versuche ich gerade zu lernen.
Was, hast du Tipps für uns, wie du das bewerkstelligst, wie das erfolgreich wird?
Also einfach oft daran erinnern, dass man das machen möchte tatsächlich. Und jetzt ganz, ja, also auch beim Üben einfach, dass ich, wenn ich da jetzt irgendwie beim Üben bin und mir kommt irgendwas in den Kopf, wenn das jetzt ultra dringend ist und ich weiß, ich muss das heute machen, dann schreibe ich es mir halt kurz auf den Zettel, aber dass ich sonst dann wirklich denke, okay, nee, ich lasse den Gedanken jetzt auch wieder weiterfliegen und gehe dem nicht nach. Also so übe ich das da, würde ich sagen, ja.
Also typische Achtsamkeits-Meditationsgedanken, so Gedanken sind so wie so Autos, die vorbeiziehen können. Und
ja, genau, ja. Sowas in die Richtung.
Ja, schön. Ja, ja, ist, glaube ich, was ein typischer Neujahrsvorsatz auch, ne? Sich mehr zu konzentrieren im neuen Jahr. Finde ich gut, würde ich auch bei mir, glaube ich, sagen. Und jetzt so nochmal eine Rückschau auf deine eigene Studierendenzeit. Um welchen Tipp wärst du damals froh gewesen, schon ihn gehabt zu haben, aus heutiger Sicht?
Tatsächlich diese ganze Sache mit dem Schauspiel. Also da hatte ich das Gefühl, bei allem, was ich vorher schon mitnehmen durfte, so auf meinem Weg, war das irgendwie nochmal so eine ganz neue Dimension von Freiheit im Spielen, von Möglichkeiten, über die ich mir vorher irgendwie nicht so im Klaren war und wo ich ja das Gefühl habe, mich sehr, sehr zu verwirklichen können.
Mhm. Das ist spannend. Das finde ich einen schönen Schlussgedanken. Ganz herzlichen Dank, Theo. Es hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
So übt also Theo Plath. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge für dieses Jahr beim Hören ebenso großen Spaß gemacht wie mir. Mir bleibt an dieser Stelle euch und euren Lieben nur noch ein frohes und schönes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns dann im neuen Jahr auch wieder. Die erste Gelegenheit dazu habt ihr gleich am 5. Januar mit einer neuen Music Lab-Folge mit meinem Trompetenkollegen Marvin Frey. Wie immer gibt es diese Folge natürlich auch zum Nachlesen auf meinem Blog unter www.what-is-practice.de. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dort auch für meinen wöchentlichen Newsletter Übezeit anmelden und bekommt dann jeden Freitag um 11 Uhr einen kostenlosen Übetipp direkt ins E-Mail-Postfach. Mein Name ist Patrick Hinzberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen ein kleines bisschen besser gerankt werden. Vielen lieben Dank euch dafür. Macht's gut und bis im neuen Jahr. Ciao, euer Patrick.